Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Er scheint zu schlafen. Die Haut hat eine warme, rosige Farbe. Die Stirn glänzt, als würde er leicht schwitzen. Doch sein Herzschlag ist ruhig und regelmäßig. Der junge Mann, nennen wir ihn Philipp, liegt schon seit Tagen hier. Ein klein wenig wirkt der Kopf über dem einen Ohr wie verdickt und über dem Scheitel kreuzen sich zwei lange Pflasterbänder. Es war ein Unfall. Der Schädel über Philipps rechtem Ohr wurde eingedrückt. Das Gehirn schwoll stark an, quetschte sich förmlich im Schädelknochen ein.
Unter der Kopfhaut hier ist die Schädelkalotte entfernt. Aber Sie sehen, der Schädel erscheint geschwollen. Ja, wenn man da drauf tastet, man merkt, das ist hart, als wäre der Schädel nicht entfernt. Ja, das ist einfach die Härte des geschwollenen Gehirns. Ja.
Sein behandelnder Arzt Martin Herpers weiß, durch die Schwellung drückt Philipps Gehirn nun seine eigene Blut- und Sauerstoffzufuhr ab. Und zwar komplett. Damit ist er vermutlich tot. Genauer, Hirntod.
Das hat sich wieder gegeben, aber die Funktion des Hirnstamms.
Martin Herpers informiert jetzt Philipps Eltern über seinen Verdacht. Sie warten schon seit Stunden auf neue Nachrichten.
Die hat sich nicht bekrabbelt. Und das hat sich auch in der Folge im Grunde nicht gegeben. Letztlich ist dann eine Situation entstanden, dass wir uns nicht weiter gegen die Natur stemmen konnten. Ja, und es ist dann letztlich zum Eintritt des Hirntodes gekommen, soweit wir das nach allen Indizien, die wir jetzt sonst am Bett erheben können, nachvollziehen konnten.
Keine Diagnose in der Medizin hat weitreichendere Folgen. Sie sollte eigentlich absolut verlässlich sein.
Die Untoten. Über die Nähe von Hirntod und Leben. Von Thomas Liesen.
Die Hirntoddiagnostik ist im Prinzip die sicherste Diagnose, das wird ja auch immer so gesagt. Aber eben nur dann, wenn diejenigen, die es machen, auch Ahnung davon haben und wissen, wie es geht.
Gundolf Gubernatis, Transplantationschirurg. Ehemals Medizinische Hochschule Hannover. Rund 3000 Mal wird in deutschen Kliniken jährlich der Hirntod diagnostiziert. Ein eher seltenes Ereignis. Und so passieren Fehler. Anfang dieses Jahres wurden mehrere Fälle bekannt, bei denen Mitarbeiter der Deutschen Stiftung Organtransplantation, DSO, eine fehlerhafte Hirntoddiagnose entdeckten. Details gibt die DSO nicht bekannt. Bestätigt ist jedoch, dass bei einem Säugling Untersuchungszeiten nicht korrekt eingehalten wurden. Im schlimmsten Fall war das Kind daher gar nicht tot, als ihm Organe entnommen wurden.
Sie müssen weder Facharzt sein, noch jemals in Ihrem Leben eine Hirntoddiagnostik selbst gemacht haben, unter Anleitung bzw. zugesehen haben. Und Sie müssen auch nicht verpflichtend überhaupt die Richtlinien der Bundesärztekammer kennen. Und das ist in meinen Augen eine Katastrophe. Deswegen haben wir mit mehreren Ärzten einen Brandbrief sozusagen offen an die Ärztekammer geschickt Anfang des Jahres, weil diese Probleme seit vielen, vielen Jahren bekannt sind.
Es geht um weit mehr als die Qualifikation der entscheidenden Ärzte. Zur Diskussion stehen auch die Kriterien für den Hirntod.
Den meisten ist nicht so klar. Wenn der Hirntod fehlerhaft bestimmt ist, dann ist man zwar tot geweiht, aber man erlebt unter Umständen noch den vollen Operationsschmerz.
Eine Reihe von Ärzten fordern jetzt strengere Regeln. Andere stellen die Frage, ist ein Todeskonzept überhaupt länger haltbar, das nur aufgrund eines geschädigten Gehirns aus einem lebenden Menschen eine Leiche macht?
Es ist mittlerweile kurz vor 22 Uhr. Zwei Stunden ist es her, dass Martin Herpers mit Philipps Eltern über den möglichen Hirntod ihres Sohnes gesprochen hat.
Das war 39.
Das ist doch optisch.
Das ist wunderbar.
Okay. Genau, die Lunge ist gesund.
Philipps Blutwerte sind bestens. Sämtliche Organe funktionieren gut. Seit einer Woche liegt der 18-Jährige auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Freiburg. Er war auf dem Heimweg, als seine S-Bahn auf einem Bahnübergang mit einem LKW kollidierte. Das Gehirn ist tot, vermutet sein Arzt. Falls sich der Verdacht bestätigt, wird aus dem Patienten, den die Ärzte retten wollten, ein potenzieller Organspender, dessen Herz, Lunge oder Leber andere retten soll.
Wir machen jetzt die Untersuchung der Lichtreaktion der Pupillen.
Martin Herpers hebt nacheinander eines von Philipps Lidern und strahlt mit einer Taschenlampe in die Augen.
Wir sehen, dass die Pupillen leicht entrundet sind, ja, dass sich bereits eine Linsentrübung eingestellt hat und die Lichtreaktion der Pupillen ist erloschen. Ja.
Tatsächlich scheint Philipps Blick wie durch einen leichten Schleier verhüllt. Martin Herpers nimmt nun ein Papiertaschentuch zur Hand. Er nähert sich Philipps immer noch geöffneten Augen und reibt mit der Taschentuchkante mitten über deren Hornhaut.
Es ist normalerweise sehr empfindlich. Ja. Wir sehen, dass der Kornealreflex ausgefallen ist.
Philipps Augenlider müssten sich unwillkürlich schließen. Doch nichts passiert. Nicht das leiseste Zucken. Ein Indiz dafür, dass sein Hirnstamm zerstört ist. Der älteste und tiefliegendste Teil des menschlichen Gehirns. Doch zunächst unterbricht Herpers die Untersuchung. Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer muss die Hirntoddiagnose von 2 Ärzten durchgeführt werden. Ein Kollege aus dem Haus ist bereits angefragt, aber noch heißt es warten.
Um den Hirntod korrekt festzustellen, würde es reichen, den Ausfall des Hirnstamms nachzuweisen und damit das Erlöschen von Reflexen. Diese rein körperliche, sogenannte klinische Untersuchung muss nach 12 Stunden wiederholt werden, dann ist der Hirntod juristisch korrekt nachgewiesen. Der Tod des Großhirns muss nicht eigens geprüft werden. Eine Zusatzuntersuchung mit EEG zur Messung eventueller noch vorhandener Hirnströme? Nicht notwendig. Eine Prüfung, ob das Gehirn nicht doch noch durchblutet ist, zum Beispiel per Ultraschall, ebenfalls nicht notwendig.
Lediglich mit der rein körperlichen Untersuchung ist der Hirntod bestimmbar. Und das ist mir zu wenig. Ich will, dass mindestens eine technische apparative Untersuchung herangezogen wird. Das ist auch eine der Forderungen, die wir an die Bundesärztekammer gestellt haben.
Die Bundesärztekammer hat dem Transplantationsmediziner Gundolf Gubernatis bis heute nicht geantwortet. Auf Anfrage teilt sie mit, zurzeit würden die Richtlinien überarbeitet. Details nennt man nicht. Es scheint jedoch fraglich, dass es zu einer Verschärfung kommt. Denn nicht alle Experten halten zum Beispiel den Einsatz von Apparaten für zwingend notwendig.
Nein, das bringt kein höheres Maß an Sicherheit. Eine ordentliche, sorgfältige klinische Untersuchung, die im adäquaten Abstand durchgeführt ist, hat die gleiche Sicherheit wie eine klinische Untersuchung und die Durchführung einer Zusatzuntersuchung.
Cornelius Weiler, Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Freiburg. Voraussetzung für dieses hohe Maß an Sicherheit, so Weiler, sei natürlich, dass die klinische Untersuchung fehlerfrei durchgeführt werde. Doch Studien zeigen, es gibt typische Fallen bei der Diagnostik. Das räumt auch Cornelius Weiler ein.
Es gibt einige Probleme in der Hirntodbestimmung. Das eine sind zum Beispiel die Medikamentenspiegel. Es gibt eine Tendenz, eine sogenannte hirnprotektive Maßnahme zu machen, indem man sehr hohe Betäubungsmittel einsetzt.
Besonders Schädelhirnverletzte bekommen häufig hohe Dosen. Das soll molekulare Zerstörungsprozesse im traumatisierten Gehirn stoppen. Selbstmordversuche werden ebenfalls regelmäßig mit großen Mengen an Betäubungsmitteln unternommen. In all diesen Fällen könnten die Medikamente hirntodähnliche Symptome vortäuschen. Wie gravierend sich diese Sicherheitslücken auswirken können, zeigt folgender Fall. Er geschah in den USA und wurde Anfang 2012 in der Fachzeitschrift Clinical Toxicology veröffentlicht. Ein Auszug aus der Fallbeschreibung der Autoren.
Eine 40-jährige Frau wurde leblos von ihrer Familie gefunden. Die Patientin zeigte keine Hirnstammreflexe mehr, wurde künstlich beatmet und auf der Intensivstation versorgt, bis sie schließlich für Hirntod erklärt wurde. Am 5. Tag ihres Klinikaufenthalts, man hatte bereits mit den Vorbereitungen für die Organentnahme begonnen, bewegte sich die Frau. Sie erwachte nach und nach und wurde ohne neurologische Folgeschäden in eine andere Klinik überwiesen.
Die Ärzte hatten nicht erkannt, dass die Patientin sich mit einem muskelentspannenden Mittel vergiftet hatte. Diagnosegeräte hätten helfen können. Tatsache ist aber auch, sie bieten ebenfalls keine hundertprozentige Sicherheit. Denn jede einzelne Methode hat Stärken und Schwächen. Beispiel EEG.
Aufzeichnung elektrischer Gehirnströme in Form von typischen gezackten Linien. Bei Hirntoten entsteht die sprichwörtliche Nulllinie. Vorteil? Lange etabliertes Verfahren. Geräte in jeder Klinik vorhanden. Nachteil? Narkosemittel und Unterkühlungen verursachen ebenfalls eine Nulllinie. EEG erfasst keine Aktivität tiefliegender Hirnteile. Verlässlichkeit daher nur 80%.
Beispiel: akustisch evozierte Potenziale.
Messung von Nervensignalen aus dem Gehirn, während dem Patienten über Kopfhörer akustische Klicks eingespielt werden. Bei Hirntod kommt es zum Ausfall typischer Nervenantworten. Vorteil: sensitiv auch bei hohen Dosen von Betäubungsmitteln. Nachteil: hoher apparativer Aufwand. Hohe Qualifikation des Bedieners erforderlich. Nicht bei allen Formen von Hirnverletzungen aussagekräftig.
Beispiel: zerebrale Angiografie.
Ähnlich wie bei einer Herzkatheteruntersuchung wird Kontrastmittel in Hirnarterien gespritzt und per Röntgen der Blutfluss gemessen. Ein vollständiger Stopp gilt als sicheres Hirntodkriterium. Vorteil: sensitiv auch bei hohen Dosen von Betäubungsmitteln. Nachteil: hoher Aufwand. Verlegung des Patienten in radiologische Abteilung notwendig.
Eine Kombination aus körperlicher Untersuchung und mindestens einer apparativen Methode sei aus Sicherheitsgründen die Minimalanforderung, meinen kritische Ärzte. Manche Transplantationsmediziner befürchten dagegen, dass hohe Hürden bei der Hirntoddiagnose kleine Kliniken davon abhalten könnten, solche Diagnosen überhaupt noch zu stellen, und dass sich der Zeitaufwand für die Hirntodfeststellung erhöhe. Das ginge dann auf Kosten der Organqualität.
Endlich nach einer Stunde Wartezeit trifft, wie in den Richtlinien für die Hirntoddiagnose gefordert, der zweite Arzt ein. Martin Herpers erklärt ihm kurz den bisherigen Stand.
Pupillen entrundet, Katarakt, okuloceraler Reflex ist aufgehoben. Okay.
Dann geht es weiter mit der Suche nach Anzeichen einer Restaktivität in Philipps Gehirn.
Im Rahmen der Überprüfung der Schmerzreaktion im Gesicht durchstechen wir mit einer Injektionskanüle die Nasenscheidewand. Das ist ein normalerweise kaum zu tolerierender Schmerz, der typischerweise zu einem Blutdruckanstieg, zu einer Herzfrequenzbeschleunigung und zu einer massiven Erweiterung der Pupillen führen würde, was in diesem Fall jetzt hier ausbleibt.
Es fließt ein wenig Blut aus Philipps Nase, doch er regt sich nicht. Der Neurologe hat noch lange nicht alle klinischen Tests abgeschlossen. Auch ein EEG will er noch machen, denn dann erspart er sich laut Richtlinien die Wiederholung der Tests nach einer Wartezeit von 12 Stunden. Doch schon jetzt deutet für ihn alles auf Hirntod.
In diesem Fall, da ist also einfach ausgeschlossen, dass da im EEG noch irgendwas zur Darstellung kommt.
Es ist sicher so, dass diese Menschen nie wieder erwachen, aber wir können nicht sicher sein, dass alles im Hirn abgestorben ist. Das weiß man, das ist so in der medizinischen Fachliteratur diskutiert. Das muss man fair diskutieren und wissen.
Tanja Krones, leitende Ärztin für klinische Ethik, Unispital Zürich. Die Hirntoddiagnostik wandelt auf einem sehr schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Keine der Diagnosemethoden bietet 100%ige Sicherheit. Und der Hirntod ist weit weg von jenem Zustand, den Pathologen als Tod definieren. Denn ohne Totenflecken, Leichenstarre oder bereits einsetzende Fäulnis wird in Deutschland außerhalb von Intensivstationen kein Totenschein ausgestellt. Doch ein solcher Toter liefert keine brauchbaren Organe. Der Hirntod ist näher am Leben und viele Kritiker meinen zu nah.
Auf dem Organspendeausweis steht ja drauf, ich bin einverstanden, nach meinem Tode Organe zu spenden. Und das ist eine ganz klar einlullende Formulierung. Wir wissen genau, dass Menschen, wenn sie hören, nach meinem Tode, sich jedenfalls was ganz anderes vorstellen, als das, was bei dem Hirntoten gegeben ist.
Jürgen in der Schmitten, Allgemeinmediziner, Universität Düsseldorf. Tatsächlich galten bis 1968 Menschen, die heute für tot erklärt werden, noch als Lebende. Doch in jenem Jahr trat ein Komitee der Harvard-Universität zusammen, kurz nach der weltweit ersten erfolgreichen Herztransplantation. Die Wissenschaftler des Komitees hatten die Idee, die bis dahin als Lebende, wenn auch im Koma liegenden und künstlich beatmeten Menschen auf Intensivstationen für tot zu erklären. Und sie definierten die meisten der bis heute geltenden Hirntodkriterien in einer Stellungnahme.
Da steht nämlich drin, wir brauchen ein neues Todeskriterium aus zwei Gründen. Erstens haben wir Probleme damit, die Geräte abzuschalten bei Leuten, die längere Zeit mit zerstörtem Gehirn am Leben erhalten werden. Und zweitens wollen wir gerne deren Organe weiter verpflanzen und das geht mit dem alten Todeskriterium nicht. Da sind die ja noch lebendig.
Der neue Tod ist ein rein neurologischer Tod und garantiert gute Organqualität. Denn er verknüpft Leben ausschließlich mit dem Gehirn.
Da hat man aber die wissenschaftstheoretische Schwierigkeit, dass Bewusstsein ja trotz allem ein subjektiver Zustand ist, den man nicht objektiviert messen kann. Und man kommt zudem in die Bredouille mit dieser Begründung, weil ja auch andere Menschen ein andauernd nicht vorhandenes Bewusstsein haben, wie zum Beispiel die Patienten im sogenannten Wachkoma, in diesem apallischen Syndrom, die haben auch keine Bewusstheit auf dieser Großhirnebene. Und die müsste man ja dann auch für tot erklären.
Meint dagegen die Ethikerin Tanja Krones. Kritiker wie sie werden von Hirntodverfechtern häufig mit einem weiteren Argument konfrontiert. Ein Hirntoter sterbe ohnehin bald den richtigen, also den Herztod. Doch wegweisende Untersuchungen eines US-Forschers haben schon 1998 gezeigt, dass Hirntote, denen die Organe nicht entnommen wurden, bis zu 14 Jahre mit selbstständig schlagendem Herzen weiter an der Beatmungsmaschine leben. Einer der Gründe, warum für Jürgen in der Schmitten der Hirntod als Konzept nicht mehr haltbar ist.
Es ist so, dass ganz bewusst ein Etikettenschwindel durchgeführt wird, um ein gewisses Unwohlsein, nämlich die Entnahme lebenswichtiger Organe am Sterbenden, zu übertünchen und den Menschen damit die Entscheidung zum Organspendeausweis leichter zu machen. Man hat das durchgezogen all die Jahre und hat damit das Riesenproblem sich selbst geschaffen, dass es in der Bevölkerung ein tief sitzendes Misstrauen gegen die gesamte Organtransplantation und auch gegen diese Todesfeststellung gibt.
Gut, jetzt als letzter Akt in der Untersuchung der Hirnstammfunktionen kommt der sogenannte Apnoe-Test und das machen wir jetzt.
Was Martin Herpers nun vorbereitet, soll nach den Richtlinien der Ärztekammer erst gegen Ende der Hirntoddiagnose erfolgen. Denn der Test ist eine große Belastung für den Patienten. Ihm wird die Beatmung abgeschaltet. Wenn Philipp auch nach 10 Minuten nicht von selbst anfängt zu atmen, gilt sein Hirnstamm als tot.
Kann man den auf Flow stellen hier?
Ein Pfleger kommt hinzu. Herpers bittet ihn, Philipps Kopf anzuheben, denn er muss ein wenig umgelagert werden.
Doch mal nicht erschrecken, ja? Den Kopf ein bisschen hoch.
Der Pfleger spricht mit Philipp.
Sieht's mal, nicht erschrecken. So. Für mich ist es einfach eine Sache der Pietät. Ich gehe mit den Patienten so um, wie wenn es der Wache oder auch der normale Patient ist. Wir wissen es nicht, was im Unterbewusstsein ankommt. Und ich denke einfach, das ist ein normaler Umgang und finde, es gehört sich einfach so. Genau. Deswegen mache ich das.
Selbst wenn der Hirntod ordnungsgemäß festgestellt ist, sogar erfahrenes klinisches Personal hat nach Umfragen Probleme, Hirntote wirklich als Tote anzusehen. Antje Zenz, Intensivkrankenschwester in einer Transplantationsklinik.
Wenn dann die Hirntoddiagnostik durchgeführt ist, ist der Patient den medizinischen Richtlinien nach tot, aber dennoch sieht er aus wie vorher. Also das ist halt das Problem an der Sache, dass der Patient sich äußerlich nicht ändert.
Obwohl schon fast 50 Jahre lang der Hirntod in vielen Ländern als Tod des Menschen definiert ist, untermauert mit wissenschaftlichen Begründungen und Theorien, in den Augen des Klinikpersonals sind Hirntote offenbar keine Leichen, sondern Sterbende. Allein schon, weil sie keineswegs immer so regungslos daliegen, wie man es von Toten eigentlich erwartet.
Das sind wirklich Armbewegungen, Rumpfbewegungen, Beinbewegungen. Auch das stellt sich eigentlich so als Schwierigkeit dar für Pflegende. Also wenn man auch weiß, wenn man dieses medizinische und fachliche Wissen hat und es treten diese Bewegungen auf, führt das ganz häufig zu Verunsicherungen. Ganz klar. Also ich erschrecke mich auch heute noch. Obwohl ich es weiß, erschrecke ich mich jedes Mal.
Antje Zenz weiß aus vielen Gesprächen, was ihre Kollegen denken.
Ich glaube, für viele Pflegende ist der Patient so lange oder wird so lange als lebend angesehen, bis er dann zur Explantation in den OP transportiert wird.
Doch ist damit der Schluss gerechtfertigt, dass der Hirntod nur ein Konstrukt ist, geschaffen zum Zwecke der Versorgung mit Organen, wie Kritiker sagen? Der Streit ist bis heute wissenschaftlich nicht entschieden. Und dieser Schwebezustand hat Einfluss bis in die Gesetzgebung. Denn auch juristisch sind Hirntote in einer Grauzone verblieben. In keinem Gesetz steht, dass Hirntod gleich tot ist. Dennoch genießen Hirntote nicht mehr den juristischen Schutz, der Lebenden zusteht. Dabei zeigen Studien über die Prozedur der Organentnahme, der Puls der Hirntoten kann sprunghaft ansteigen, ebenso der Blutdruck. Bei einer normalen OP würde in diesem Fall jeder Arzt sagen, der Patient hat Schmerzen und entsprechend die Dosis an Narkosemitteln erhöhen. Doch da Hirntote für tot erklärt sind, werden bei ihnen diese Reaktionen nicht als schmerzbedingt gewertet, sondern als Nervenreflexe. Und so gibt es hierzulande für Organspender keine Narkose.
Die Beatmungsmaschine steht still. Das Auf und Ab von Philipps Brustkorb hat aufgehört. Dennoch bewegt sich leise sein Hemd. Es ist sein Herz, das selbstständig schlägt, dank seines eigenen, vom Gehirn unabhängigen Impulsgebers. Laut Definition des Hirntods ist dieses rhythmische Flackern auf dem grau-weiß gestreiften Klinikstoff bald kein Lebenszeichen mehr. Wenn die Diagnostik durchlaufen ist, sind es vielmehr letzte, autonome, maschinenähnliche Äußerungen einer Leiche.
Sie haben 10 Minuten 100% gemacht und dann Gas abgenommen?
Mittlerweile dazugestoßen ist der Transplantationsbeauftragte der Klinik, Michael Lücking. Er ist selbst Arzt und nebenbei verantwortlich dafür, dass es möglichst reibungslos, möglichst viele Organspender gibt. Er wird später mit Philipps Eltern sprechen, denn ein Organspendeausweis liegt nicht vor. Aber er hat noch eine andere wichtige Aufgabe.
Ich berate, was die intensivmedizinische Therapie von hirntoten Patienten, potenziellen Organspendern betrifft.
Intensivmedizinische Therapie des Patienten, das klingt wie ein letzter palliativer Dienst an Philipp. Doch das Gegenteil ist der Fall. Was Michael Lücking meint, er berät, welche Maßnahmen nötig sind, um Philipps Organe in einer möglichst guten Qualität zu bewahren.
Diese Patienten würden normalerweise alle palliativ nur noch behandelt werden und dann sterben, relativ schnell sterben. Weil sie aber Organspender sind, werden sie noch am Leben erhalten und aber nicht für sich selber sozusagen, sondern weil sie Organspender sind.
Tanja Krones, Unispital Zürich. Was viele nicht wissen, diese Behandlungen beginnen sogar noch bevor der Hirntod diagnostiziert wird. Diese präfinale Phase mit ihrer Organkonditionierung, so der Fachbegriff, ist wiederum ein Graubereich, medizinisch wie ethisch, sagt Jürgen in der Schmitten.
Das sind Maßnahmen, für die letztlich das Einverständnis des Patienten fehlt. Gleichzeitig ist es aber eine Situation und ein Zeitpunkt, bei dem mit den Angehörigen die Organspende noch nicht besprochen worden ist, aus guten Gründen, weil ja letztlich die Hirntoddiagnostik noch gar nicht erfolgt ist und das sicherlich nur schwer vorstellbar wäre, die Angehörigen schon darauf anzusprechen.
Die informierte Zustimmung des Patienten oder stellvertretend der Angehörigen ist eigentlich eine Grundvoraussetzung jeden ärztlichen Handelns. Doch sie wird im präfinalen Stadium übergangen. Selbst wenn der Patient einen Spendeausweis haben sollte, das Ja zur Organspende und damit verbundene medizinische Eingriffe gilt ausschließlich für die Zeit nach dem Tod. So steht es wörtlich auf dem Ausweis. Doch die Missachtung dessen ist Alltag im Umgang mit Hirntoten, gibt Hartmut Schmidt zu, Direktor der Klinik für Transplantationsmedizin an der Uni Münster.
Der abrupte Zeitpunkt zu sagen, dass erst nach Feststellung des Hirntodes eine Therapie eingeleitet werden darf, die sozusagen die Organunterstützung bzw. eine Organspende ermöglicht, ist letztendlich in der Praxis nicht haltbar.
Schmidt weiß um die Brisanz dieser Praxis, die in keinem Werbeblatt für Organspende zur Sprache kommt. Er hat deshalb mit Kollegen der Uni Münster bereits vor 3 Jahren eine Stellungnahme zum präfinalen Stadium verfasst, in der Hoffnung, damit eine Diskussion anzustoßen.
Die Frage war eigentlich mehr an die Öffentlichkeit und insbesondere an die medizinische Öffentlichkeit. Wie stellen wir uns zurzeit in diesen Konfliktsituationen?
Doch die Fachwelt schweigt bis heute eisern.
Wir haben uns in der Tat erhofft, dass es eine größere Rückmeldung oder Diskussion loslösen könnte, unser Artikel. Inwieweit dieses jetzt nicht aufgefangen wurde, ist jetzt sehr spekulativ.
Das ist etwas, was schamhaft beiseite gedrückt wird, weil eben immer noch die offizielle Linie lautet, wir reden hier von nach dem Tode und wollen, dass die Leute möglichst wenig denken. Und ich glaube, dass die Bevölkerung hier unterschätzt wird.
Jürgen in der Schmitten, selbst ausdrücklich Organspendebefürworter. Offenbar haben medizinische Fachgesellschaften, aber auch die Ärztekammer und die Deutsche Stiftung Organtransplantation die Sorge, man würde mit der Offenlegung von Details zur Transplantationsmedizin noch mehr Menschen davon abhalten, einen Organspendeausweis zu tragen. Kritiker glauben, dass diese Strategie genau das Gegenteil bewirkt.
Das schürt und fördert und hält aufrecht über Jahrzehnte nach meiner festen Überzeugung ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der Transplantationsmedizin, das sie nie ganz abschütteln kann. Sie ist ständig in dieser Defensive.
In der Schmitten plädiert daher dafür, die Dinge beim Namen zu nennen.
Die Organentnahme führt den Tod herbei. Der Tod tritt ein während des Prozesses der Organentnahme. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen uns dann überlegen, ob wir das ethisch und rechtlich auf sichere Füße stellen können oder nicht.
Martin Herpers hat nach 10 Minuten Stillstand die Beatmungsmaschine wieder gestartet. Philipp hatte es nicht geschafft, einen eigenen Atemzug zu machen. Jetzt ist sein Kopf mit Elektroden verkabelt. Herpers zeichnet mit dem EEG Philipps Hirnströme auf. Ein Kollege kommt hinzu.
Eine superschöne, einwandfreie Nulllinie. 11 Uhr ist Schicht.
Eine halbe Stunde läuft das EEG schon. Die Elektroden empfangen aus Philipps Großhirn nicht den leisesten elektrischen Impuls.
Ich habe die EEG-Untersuchung beendet und wie zu erwarten ist diese EEG-Ableitung nach 30 Minuten ohne irgendeinen Nachweis von hirnbioelektrischer Eigenaktivität des Patienten zu Ende gegangen, sodass jetzt um 23 Uhr der Hirntod und damit der Tod dieses Menschen festgestellt ist.
Der Transplantationsbeauftragte der Uniklinik Freiburg, Michael Lücking, hat die letzten 2 Stunden in Philipps Nähe verbracht. Er wird nun mit den Eltern sprechen.
Die Untoten. Über die Nähe von Hirntod und Leben. Von Thomas Liesen. Es sprachen Ilka Teichmüller und Max Urlacher. Ton Martin Eichberg, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll.